Es geht nochmal darum, zwei Viertelfinalteilnehmer zu finden an diesem Tag in der EM. Und wir wollen heute sprechen über die Spiele Frankreich gegen Belgien und Portugal gegen Slowenien mit Nele Hüpper jetzt hier im Rasenfunk. Und los geht's.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
C'est terminé, 2-0 pour l'équipe de France. C'est la joie extraordinaire.
Alles zur EM der Männer.
Wir nehmen heute auf in zwei Teilen. Wir sprechen einmal über das Spiel Frankreich gegen Belgien und dann später über die Partie Portugal gegen Slowenien. Und das führt dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das, was ihr hier im Hintergrund hoffentlich nicht zu laut hört, das ist diesmal nicht Stadionatmosphäre, sondern ja, so arbeitet man hier im Media Hub bei dieser EM. Nele, schön, dass du hier bist. Bist du auch so froh, dass wir keine Verlängerung bekommen haben?
Oh, ich bin unfassbar froh. Also ich kann nicht in Worte fassen, wie froh ich bin.
Ja, da könnte immer noch Ironie mit dabei gewesen sein, aber ich löse auf für die Hörerinnen und Hörer. Für uns beide passt das jetzt besser mit diesen zwei Aufnahmen. Und diese zwei Aufnahmen klappen aber auch nur, wenn es keine Verlängerung gibt. Deswegen, ab wann hast du noch dran geglaubt, dass es keine Verlängerung gibt?
Ich muss eben in meine Notizen nachgucken. Wir haben wirklich, also ich hatte keine Zeit, dieses Spiel
ja,
wirklich zu prozessieren.
Wir nehmen wirklich
aber
auf, ja.
Also das Tor ist in der 85, also ich würde mal sagen, bis zur 84. Minute dachte ich, ach, es gibt auf jeden Fall Verlängerung und jetzt war ich so dann, ja gut, dann halt nicht.
Also, um kurz die Hörerinnen und Hörer auch ins Boot zu holen, der Spielfilm zu diesem Spiel, aber der ist ein bisschen kürzer. Es gibt nämlich eine zaghafte Anfangsphase von beiden und diese Zaghaftigkeit sollte sich durch weite Teile dieses Spiels ziehen. Die größte Chance gibt es nach einer Freistoßflanke von von De Bruyne, die Maignan unorthodox mit den Füßen rettet. Carrascos Schuss wird geblockt. Thuram kopft knapp am Tor vorbei. Es gibt mehrere Schüsse aus der Distanz für Frankreich. Frankreich hat generell wesentlich mehr Abschlüsse. Es gibt nur einen von Belgien in der kompletten ersten Hälfte. Und das war eben diese Freistoßflanke, die aufs Tor kommt. In der zweiten Hälfte wird es ein bisschen offener. Auch Belgien kommt zu Chancen. Die größte davon hat sicherlich De Bruyne in der Schlussphase. Aber in der 85. Minute dann trifft doch Frankreich. Koundé bekommt im Ball am Flügel und spielt über Conte, der direkt mit einem schnellen Pass auf Mouani steckt. Der dreht sich um die eigene Achse und schießt und Vertonghen fälscht diesen Ball so ab, dass Kuhn-Castells keine Chance hat und so gewinnt Frankreich dieses Spiel mit 1-0. Und wenn man sich die ganze Entstehung oder diesen ganzen Verlauf des Spiels anguckt, Nele, dann musste das 1-0 auch so fallen. Es war kein Offensivfeuerwerk, oder?
Nee, also alles außer das, wirklich. Also das war auf sehr vielen Ebenen sehr bräsig, aber von beiden Mannschaften. Deswegen bin ich damit auch irgendwie sehr fein. Ich fand es richtig krass, wie lange Koundé den Ball auch noch halten kann in dieser Situation, die du gerade beschrieben hast, bevor das Tor gefallen ist, weil er passt den Ball ja dann doch wieder raus. Also er hat den Ball so an der 16er Kante und steht da bestimmt 5, 6, 7, 8 Sekunden lang, ohne dass irgendwer von den belgischen Spielern da drauf geht. Und da muss man sich wirklich, also an dem Punkt habe ich auch wirklich gedacht, was passiert denn jetzt hier, was soll das? Also da hat Belgien irgendwie komplett aufgehört auch und das passt irgendwie zu dieser Essenz dieses Spiels. Da kam von Belgien irgendwie so, ja, nix. Also nichts ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich scroll gerade noch mal so ein bisschen durch meine Notizen durch, was mir eigentlich, so gerade in der ersten Halbzeit, sehr, sehr gut gefallen hat, ist dieses belgische 4-3-3. Weil du hast zwei richtig krasse Abwehrketten mit je 4 Spielern, die das französische Spiel, so unkreativ das auch schon wieder war, einfach komplett zerstören. Und Belgien hat keine eigenen Chancen rausgespielt. Das ist der Punkt, den man, wenn man Tedesco-Fußball kennt und schon öfter mal gesehen hat, dass passiert halt öfter, wenn du dich halt zu sehr auf diese Defensivarbeit fokussierst. Aber das ist eine gute Idee, um Frankreich zu stoppen, weil also das Spiel hätte auch durchaus höher ausgehen können für Frankreich, aber Frankreich war halt wirklich nicht gut genug, um aus den Chancen selber was zu machen.
Ja, also es war ein 4-4-2 gegen den Ball, mit Ball war es dann 4-3-3 in der zweiten Hälfte vor allem. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da so positiv gegenüber Belgien wäre, weil man kann die Umstellung verstehen. Ich glaube auch, dass das Nicht-Rausrücken da auf Koundé auch tatsächlich typisch war für die Umstellung von Fünferkette auf Viererkette. Und das war ja auch durchaus was, was immer wieder bei Frankreich eigentlich Chancen ermöglicht hätte, dass logischerweise über die Viererkette und über das Rausschieben auf den Flügel dann Ballfahren der Außenspieler frei war. Und gerade Koundé hat eigentlich Frankreich auch hin und wieder mit schönen Verlagerungen gefunden. Es tut mir, ich möchte mich entschuldigen, JournalistInnen sind nicht in der Lage, Stühle zu rücken, ohne sie über den, das nervt mich schon die ganze EM. Ich weiß nicht, was da los ist, aber, also bitte entschuldigt diese Hintergrundkulisse. Bei den betrunkenen Fußballfans gab es das nicht, wenn ich im Stadion aufnehme, aber gut. Also, diese Verlagerung auf Koundé, die war immer wieder möglich. Und dann muss man aber auch sagen, dass Belgien sehr viel über Stellen doch lösen konnte. Also dieses, dass eben keiner auf Koundé draufgeht, Théâtre wäre es in dem Fall gewesen, hatte ja damit zu tun, dass sie versucht haben, alles zuzustellen, was eigentlich ja auch die meiste Spielzeit ganz gut gepasst hat. Was mich allerdings an diesem belgischen Ansatz gestört hat, so gut er funktioniert hat, weil Frankreich hat ja auch nicht wahnsinnig viele Chancen war, waren zwei Dinge. Zum einen standen sie unheimlich tief. Immer wieder wurden Lukaku und Doku zurückbeordert. Tedesco, gerade Kevin De Bruyne, war fürchterlich unzufrieden mit der Leistung von Lukaku gegen den Ball. Das bedeutet, der Weg zum gegnerischen Tor nach Ballgewinn war ellenlang und dementsprechend wenig Chancen gab es. Nämlich in der ersten Hälfte eine. Und das war eben diese Freistoßflanke. Ich werde es, kann nicht müde werden, es zu betonen. Und das Zweite war, dass man auch keinerlei Pressing hatte. Weil klar, was willst du tief in der eigenen Hälfte pressen? Und De Bruyne hat in dieser Formation dann Sechser gespielt. Und ich finde, gerade im Unterschied dann zur zweiten Hälfte, wo er dann ab der Einwechslung von Mangala klarer Achter war gegen einen gelb vorbelasteten Tchouaméni, da hat man gesehen, was möglich gewesen sein könnte. Also ich verstehe, was du sagst, dass man das quasi loben kann, weil es gab nicht viele Chancen für Frankreich. Aber kann man die Chancenarmut Belgiens nicht auch damit begründen? Du bist es halt so, schon zu sehr von Tedesco gewohnt, kann das sein?
Ja, schon. Ich glaube, da das kann ich, also ja, schon. Also ich habe mir halt versucht, ich bin ja auch ein grundaus positiver Mensch und versuche ja auch die schönen Stellen immer zu sehen. So, also dieser asymmetrische Aufbau von Belgien, den fand ich cool. Also das war gut. Das hat mir gut gefallen. Aber das ging halt immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Also so bis ins letzte Spieldrittel sind die Belgier nicht reingekommen. Also ich habe versucht, zwischendurch auch ein bisschen durchs französische Twitter ehemals X durchzuscrollen und irgendwie zu gucken, okay, was sagt so die französischsprachige Bubble so ein bisschen, weil Belgier sprechen ja auch einige Französisch. Und da ist mir halt irgendwie sehr aufgefallen, wie hart die französischen Fans mit ihren eigenen Spielern ins Gericht gehen, völlig zu Recht. Aber wie sehr sich Belgier und Franzosen oder belgische und französische Fans darauf einigen können, dass das Spiel nicht gut war. So, und das fand ich schon tatsächlich ein bisschen lustig, wie sich wirklich über alles unterhalten wurde, außer über das Spiel, also über den Schiedsrichter, über gelbe Karten, über wer gesperrt ist und sonst was. Und ja, was da halt irgendwie so ein bisschen mit reinspielt, ist auch, dass dieses Aufbauspiel Belgiens über Doku, also über die linke Seite, wirklich das Einzige war, was irgendwie ein bisschen mit Zug nach vorne und mit einem guten Antritt funktioniert hat. Also, und dann muss man halt aber auch sagen, dann ist Doku der Einzige, der auf der linken Seite ein bisschen was ackert. Und dann hat er aber so eine, ich sag mal, französische Längsachse mit Griezmann, Kanté und Koundé, die da einfach krass gut gegenarbeitet. Und also ja, es ist, ich habe mir irgendwie so als Fazit unter die erste Halbzeit geschrieben, irgendwie ein bisschen ereignislos, hier und da mal ein kurzer französischer Schreckmoment. Aber ich habe das Gefühl, dass das bei vielen K.O., also bei den ersten K.O.-Spielen, die ich so gesehen habe, einfach auch so war, dass die so ein bisschen vor sich hin plätschern und dass diese Vorrunde, die ja krass begeistert hat, sich nicht so krass vom Niveau her weiter steigert durchs Achtelfinale. Schauen wir mal, was im Viertelfinale passiert.
Ja, da wird es natürlich dann
auch wieder andere Geschichten.
Würde ich nicht drauf wetten, Nele. Aber
das meine ich gar nicht. Aber das einfach so dieser Vibe von, hey, ne, Europameisterschaft, dass das jetzt einfach so ein bisschen abflaut und dass das einfach auch sich in den Spielen wiederfindet, weil die einfach nicht mehr diese krassen Vorrundenspiele sind.
Das ist natürlich ein guter und richtiger Punkt. Und du hast ja auch zu Recht angesprochen, also wenn was ging, dann ging ging was über Doku oder dann später eben über den tiefer positionierten De Bruyne. Aber ich muss sagen, auch Doku, wie, also der steht für mich auch stellvertretend für etwas, was du auch bei Belgien in diesem Spiel sehr viel gesehen hast, das Hadern mit Entscheidungen. Und ich sehe es auch so, dass man durchaus bei der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung ein bisschen irritiert sein konnte. Aber meine Güte, spielt doch bitte weiter. Hört doch auf, euch immer zu beschweren. Auch das Hadern untereinander. Lukaku mit De Bruyne, Doku mit dem Schiedsrichter, Doku mit De Bruyne. Sie alle waren sie am Diskutieren. Da stand keine Einheit auf dem Feld. Und das ist... Also ist eine Floskel, aber ich glaube, wir haben es ganz gut erklärt, wie es gemeint ist. Und das ist durchaus ein Unterschied zu Frankreich. Bei Frankreich gab es ja vor dem Spiel noch Überlegungen, könnte er vielleicht ein 4-4-2-Raute spielen, weil dann die Spieler alle in ihrer bestmöglichen Position sind. Muss man sagen, nee, eigentlich nicht. Also war jetzt eher wieder ein 4-3-3, sehr gut immer verschoben auf die Flügel. Und dann, du hast es ja schon gesagt, kam ja Belgien in 95% der Fälle gar nicht am Mittelfeld vorbei. Egal, was Belgien versucht hat. Lange Bälle haben sie versucht. Lange Bälle in die Tiefe, lange Bälle für die Ablage haben sie versucht. Und hin und wieder haben sie es auch mal geschafft, über die Flügel sich durchzukombinieren. So entsteht aus so einer 3-gegen-3-Situation die größte Chance für die Bräune. Das war sehr schön herausgespielt. Aber das ist eben eine richtige Stärke von Frankreich. Die haben uns ganz bestimmt nicht begeistert. Es war auch ganz bestimmt nicht wunderschön anzugucken. Aber es hat seinen Zweck erfüllt und du kannst dich ja dann doch drauf verlassen, dass Mbappé, der wahnsinnig viele Einzelaktionen zum Beispiel wieder hatte, Griezmann, der diesen Pass auf Koundé sehr gut spielt vor dem 1-0. Klar, das Tor war abgefälscht, aber du kannst dich letztlich drauf verlassen. In der Regel wird Frankreich irgendwie ein Tor zumindest erzielen. Und dann kann man ja auch den Pragmatismus von Deschamps vielleicht verstehen, denn es war risikoarm, aber deswegen hat man ja auch nichts zugelassen. Also wie positiv würdest du es über Frankreich sprechen? Weil es wird natürlich auch über Frankreich jetzt viel, zu Frankreich viel Kritik laut.
Ja, völlig zu Recht, glaube ich. Ich finde, was man ganz gut gesehen hat, die Härte des französischen Spiels. Also die ersten 25 Minuten einfach mal 3 gelbe Karten abholen. Ich glaube, Rabiot ist jetzt auch erstmal im Viertelfinale gesperrt mit Gelb. Also ja, gut, kann man ruhig mal machen. Wer die EM-Vorschau gehört hat, weiß, was ein großes Rabiot-Fangirl ich generell bin. Und das könnte durchaus wehtun. Aber also es gibt einfach einige Situationen, wo ich wirklich echt mit der Zunge geschnalzt habe. So diese Halbfeldflanke von Koundé auf Thuram in der 34. war das. Da ist das Spiel so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Aber genau das sind diese Nadelsteche, wo man echt sagt so... Uff, hallo, Halleluja, bitte. Das kann man nicht 90 Minuten machen. Völlig, völlig fair. Wir würden ja so alle 10 Minuten so ein Ding würde mir ja schon reichen. Das wäre ja dann schon echt viel. Aber das war eins der wenigen Highlights. Und das Zweite, was ich noch herausstellen will, ist die Benny Hövedes Gedächtnisgrätsche von Theo Hernandez in der 60. Minute. Also das sind die Punkte. Das sind jetzt 2 Punkte aus 90 Minuten wirklich oder insgesamt 93 Minuten, ganz okayes EM-Achtelfinale. Aber das sind 2 Punkte, die man neben dem Tor natürlich dann irgendwie nochmal herausstellen kann aus französischer Sicht. Weil das war in der Mitte sehr kompakt und sehr bräsig und sehr dickfällig und an sich kein wirklich unfassbar schlechtes, fürchterliches Spiel, aber eins, was auf beiden Seiten viel Kraft gekostet hat. Und da siehst du dann, glaube ich, so ein bisschen das französische Spiel, was auch ein bisschen mit an dem Torhüter hängt. Also Magnon habe ich jetzt noch gar nicht gelobt in den Himmel. Den muss man aber, finde ich, auch loben, weil der macht eine grundsolide, gute Partie. Ja, es ist Frankreich, ich glaube, da haben wir auch in der EM-Vorschau drüber gesprochen, Frankreich gewinnt definitiv nicht den Schönheitswettbewerb, aber sie sind halt fucking effektiv.
Ja, ja.
Also,
und? Ja. Also gleich werde ich noch eine These vorbringen, warum sie doch einen Schönheitswettbewerb gewinnen, aber einen sehr speziellen. Aber vorher will ich noch kurz auf das eingehen, was du zum Zentrum gesagt hast. Weil da muss man ja auch sagen, ich glaube, diese Umstellung auf Seiten von Belgien auf 4-4-2 gegen den Ball mit De Bruyne auf der 6, ich glaube, das hat Frankreich durchaus eine Aufgabe gestellt. Denn in der ersten Hälfte, vor allem in der Anfangsphase, war zu sehen, dass Rabiot und Kanté, die ja die beiden Achter, quasi auf die Flügel rausgeschoben haben. Das Zentrum war im Grunde kaum besetzt. Sie waren eigentlich darauf eingesetzt, drumherum zu spielen und über die Flügel dann immer wieder so Gleichzahlsituationen herauszubilden. Ich glaube, weil man eben von dem 5-3-2 ausgegangen ist und gedacht hat, dieser Raum wird zu sein. Und es wurde schon in der ersten Hälfte so graduell ein bisschen besser. Und gerade Tchouaméni, der hat ja nicht nur einmal diesen Ball auf Koundé geschlagen. Ich habe 3 solcher Bälle mir aufgeschrieben und alle sind angekommen. Alle waren gleich schön. Bei allen war er in derselben Feldposition. Linker Halbraum, er wurde nicht angelaufen, weil die beiden Sechser mussten ja tief sein, weil dann nämlich Conte, Mbappé, Griezmann immer wieder in diese Räume reingegangen sind. Und dann haben sie die da drin gebunden und dann hatte Tchouaméni mehr Freiheiten. Also ich glaube, da hat sich Frankreich angepasst und hat das auch immer besser gemacht, fand ich, im Lauf des Spiels. Und jetzt kommen wir zum Schönheitspreis. Denn Nele, ich finde, Frankreich gewinnt einen Schönheitspreis, aber da musst du auf diese Art von Preisen stehen, nämlich den Preis für die souveränsten Innenverteidiger. Sowohl Upamecano, aber vor allem Saliba. Was hat der für ein fantastisches Spiel gemacht? Und das Gemeine ist, der hatte nur 5 Aktionen. Aber die waren alle makellos. Alle waren, da war kein einziger kleiner, auch nur Wackler mit drin. Lukaku war ein Schatten seiner selbst. Und das auch, weil er von Beginn an von denen aus dem Spiel genommen wurde. Und das, was Belgien sich vorgenommen hatte, lange Pässe hinter die Kette, lange Pässe mit Ablagen. Nichts davon hat funktioniert, weil Frankreich im Kopf und mit den Beinen immer einen Schritt schneller war. Und deswegen, ich weiß, es hört sich jetzt so ein bisschen wie so, ist auch ein bisschen Nerd-Talk, ich gebe es zu. Aber die Defensivleistung von Frankreich fand ich à la Bonheur, wie Karl-Heinz Rummenigge sagen würde. Und da würde ich auch einen Schönheitspreis für vergeben.
Ja, dann muss man halt noch dazu sagen, sobald, nachdem das 1-0 halt gefallen war, schiebt Theo Hernandez auch noch mal mit ein bisschen raus und wird auch noch mal mit abgestellt zu als Bewacher von Luke Bacchio. Und also da war das Spiel dann schon relativ entschieden, weil also wenn so ein Tor so fällt, dann brauchst du entweder ein krasses Mannschaftsgefüge und noch mal einen richtigen Schub auch vom Publikum, um als Belgien da noch mal rauszukommen. Oder das Spiel geht halt so aus und dann war halt Luke Bacchio schon an Hernandez gebunden und war so wirklich so ein kleiner Bewacher. Also Luke Bacchio wurde dann so ein bisschen von Hernandez bewacht und dann war es wirklich auch durch.
Ja, also, es gab schon diese 2 Hereingaben von Belgien noch, aber Belgien war halt ultra schlecht darin, den Strafraum zu besetzen. Bei der einen Hereingabe steht Lukaku gar nicht im gegnerischen Strafraum. Also was der für ein Spiel gemacht hat, ich könnte mich da unendlich drüber aufregen, weil das war einfach richtig schlecht. Ich sag's einfach so, wie es ist. Und auch Luke Bacchio war in der einen Szene nicht gut. Er hat zwar mit einem Dribbling über Hernandez nach innen gezogen, hat dann den Ball rausverlagert und dann kommt von links die flache Flanke. Und was musst du dann als Außenverteidiger machen? An den zweiten Pfosten, rein, rein, rein. Vielleicht rutscht der Ball durch und er rutscht sogar durch. Aber wo ist Luke Bacchio? 5 Meter weiter hinten. Also
nicht existent. Ja, das ist dann echt schwierig so. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, also ich war vor dem Spiel, hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, ach, lockeres Ding für Frankreich, 2-0, passt schon.
Ich habe
schon.
Dich gefragt.
Jetzt Nele. So mit dem Spielverlauf, ne? Ja, Max hat mich gefragt, ich habe gesagt, lockeres Ding, passt schon, 2-0, alles cool. War dann nicht so, war okay. Wir haben auch noch einen Ticken länger gebraucht, um hier aufzunehmen, weil ich mein Mikrofon bis zur 89. überhaupt nicht aus der Tasche geholt hatte. Aber ja, also es ist absolut frech, wie Frankreich sich schon wieder so durch dieses Achtelfinale gewurschtelt hat. Aber sind wir mal ehrlich, das macht eine Turniermannschaft halt auch einfach aus. Und da haben wir auch in der EM-Vorschau sehr viel drüber gesprochen. Das ist der französische Fußball. Und ich finde, dieser Schönheitspreis für die Innenverteidigung ist auch nur fair. Muss man leider auch sagen. Für mich kriegen die belgischen Fans heute einen Schönheitspreis, weil was die da abgefeiert haben vor dem Spiel, einfach wirklich toll, hat mich wirklich sehr gefreut. Und ja, es ist wie bei der EM 2016, da weiß ich gar nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen ist. Da gab es auch ein K.O.-Spiel Frankreich-Belgien, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht. Korrigier mich. Nein, okay, es wird genickt. Und Frankreich ist halt einfach nicht Lucky Loser, sondern Lucky Winner in diesem Fall.
Und den Schönheitspreis haben sie natürlich auch bekommen, weil Luke Bacchio nicht am zweiten Pfosten durchgelaufen ist. So ehrlich muss ich dann auch sein. Also, das war Frankreich gegen Belgien. Wir schauen uns jetzt Portugal gegen Slowenien an. Dann wissen wir nämlich auch, wer dann gegen Frankreich im Viertelfinale spielen wird am Freitag um 21 Uhr. Das heißt, Nele, wir machen hier einen Schnitt.
In Hamburg übrigens.
Na, guck mal an. Das heißt, Nele wird es persönlich begutachten, dieses Viertelfinale. Wir begutachten jetzt das nächste Achtelfinale und treffen uns gleich wieder. Danke für den Moment und ich grüße jetzt schon Zukunfts-Nele und Zukunfts-Max. Bis gleich.
Ich bin sehr gespannt.
Hallo, wir melden uns aus der Zukunft, beziehungsweise für uns ist es die Gegenwart und für euch wird es die Vergangenheit sein. Also das ist der zeitintensivste Rasenfunk und jetzt passt es endlich mal aller Zeiten. Schön, dass du wieder da bist, Nele.
Ja, ich hatte einen kleinen Powernap zwischendurch, das war ganz gut und sehr sinnvoll.
Ich hatte ihn auch, aber während des Spiels, also fast zumindest. Also es ist noch laut hier, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ihr verzeiht es uns, dass wir nach dieser Verlängerung und Elfmeterschießen jetzt direkt starten wollten mit der Aufnahme. Und immerhin werden hier keine Stühle gerückt, aber mein Monitor wurde mir gerade abgebaut, auf dem die Szenen noch liefen. Aber zum Glück habe ich ja alles im Kopf. Hier der Spielfilm dieses Spiels zwischen Portugal und Slowenien. Portugal rotiert wieder zurück, die Aufstellung ist also wie im zweiten Gruppenspiel. Bei Slowenien fehlt Janša, gelb gesperrt, Baljković beginnt für ihn. Portugal hat viel Ballbesitz und auch einige Chancen, aber keine davon wird genutzt. Diaz schießt kurz vor der Halbzeit noch an den Außenpfosten. In der zweiten zimmert Ronaldo mal wieder einen Freistoß aufs Tor, aber Oblak pariert den. Šeško trifft noch nach einem langen Lauf in dem Strafraum den Ball nicht richtig und in der 89. Minute scheitert Cristiano Ronaldo nochmal an Oblak und das sollte ein Thema dieses Abends werden. Es geht in die Verlängerung und dort kommt die 103. Minute. Jota geht in den Strafraum und an Drkusic vorbei und er bleibt an dessen Knie hängen. Es gibt auch eine Bewegung zu Jota aus Sato. Der Schiedsrichter hatte eine sehr weite Linie, aber ich denke, es ist vertretbar, hier einen Strafschuss zu nehmen. Vor allem zurücknehmen kann man ihn nach VAR definitiv nicht. Und dann tritt Cristiano Ronaldo an und die große Frage ist, würde endlich ein EM-Tor von ihm erzielt werden? Die Antwort ist nein. Jan Oblak pariert diesen Schuss, lenkt ihn an den Pfosten. Kurz danach ist dann auch Halbzeit in der Verlängerung. Cristiano Ronaldo kommen die Tränen und es wird direkt hier auf dem Videowürfel angezeigt. Egal, was man von ihm hält und so weiter, dieses Draufhalten, das war schon heftig. Matjaž Keš, der Trainer der Slowenen, sieht noch die rote Karte und muss auf die Tribüne. Nach einem Fehler von Pepe steht Šeško komplett alleine vor Costa, kommt aber nicht an ihm vorbei. Und das wiederum sollte dann ein Thema werden für das Elfmeterschießen, das kurz darauf folgt. Denn das beginnt so. Iličić tritt an, Costa pariert. Ronaldo trifft gegen Oblak. Baljković tritt an, Costa pariert. Fernandes trifft gegen Oblak. David tritt an, Costa pariert. Und Silva trifft gegen Oblak. Und damit gewinnt Nele Portugal dieses Spiel mit einem 3:0 nach Elfmeterschießen. Wollen wir es von hinten her erzählen? Weil da was los war.
Ja, lass uns das so machen. Das ist, glaube ich, klug, weil ja, das ist irgendwie noch so das Frischste, was irgendwie noch so drin ist gerade.
Ja, und, also ja. Costa, vielleicht ein ganz guter Elfmeter-Torhitter, bin mir da nicht so ganz sicher, waren schon sehr gut gehalten.
Ja, die waren nicht, also ich glaube beides. Also die waren nicht komplett richtig krass gut geschossen und er ist ein guter Torhüter. Ich glaube, da spielt beides ein bisschen zusammen. Es ist das Spiel der Torhüter heute gewesen und das ist auch völlig fair und wird auch diesem gesamten Achtelfinale so, glaube ich, ein bisschen gerecht.
Ja, aber wir wollen jetzt nicht gleich schon darüber lästern, was vor dem Elfmeterschießen passiert ist. Übrigens, wenn ihr hier gerade Feier- und Jubelstimmung hört, das sind die Slowenen, das sind gerade nicht die Portugiesen. Die Kurve war zwar auch sehr laut, aber die hat sich schon aufgelöst in ihre Einzelbestandteile. Ja, also erstmal muss man sagen, Costa hat nicht nur gut pariert, sondern er hat es auch geschafft, diese Paraden immer regelkonform zu machen. Also war immer deutlich über der Linie. Ich fand, das war durchaus immer ein Thema. Hier war natürlich schon sehr viel los im Stadion bei diesen gehaltenen Strafstößen. Wenn wir jetzt dann mal den Fokus etwas weiten, weg von diesem Elfmeterschießen, wo wir ja wissen, da hat auch Glück eine große Rolle mitzusprechen. Findest du es denn gerechtfertigt, dass Portugal weiterkommt ins Viertelfinale gegen Frankreich?
Schwierig. Ich glaube, so vom Spielverlauf her und von der Art und Weise, wie Slowenien dieses Achtelfinale angegangen ist, nee. Weil die Idee war ja, also die war ja gut, die war ja hilfreich. Sie haben sich erst in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen gerettet. Und eigentlich war die Ansage von Slowenien vor diesem Spiel immer, naja, wenn wir ins Elfmeterschießen kommen, dann haben wir wirklich eine echte Chance, weil wir haben Jan Oblak. Auf der anderen Seite muss man halt aber auch einfach sagen, es gab wirklich 2-3 Situationen für Slowenien, wo ein Cesko zum Beispiel komplett frei vorm Tor war und den Ball ins Nirgendwo donnert. Und gleichzeitig hat Portugal auch mehrere Situationen gehabt, wo sie eigentlich das Spiel schon in den 90 Minuten hätten entscheiden müssen. Und ja, am Ende ist es ist ein Elfmeterschießen, das gehört zu so einem Turnier dazu. Auch wenn es mich abfuckt, dass es jetzt schon sehr spät ist, ist es dann am Ende natürlich auch verdient, weil auch ein Elfmeterschießen muss man gewinnen können. Und das hat Slowenien halt eben einfach gar nicht geschafft.
Ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie müde Nele und ich, wir beide sind, aus ähnlichen Gründen, nämlich Arbeit. Und das Letzte, was wir gebrauchen konnten, war diese Verlängerung.
Ja, leider.
Also ich würde dir schon zustimmen, Slowenien hat natürlich sehr viele Dinge gut gemacht. Dieses 4-4-2 war gut, es hatte auch so einen kleinen 4-3-3-Kniff mit drin. Stojanovic ist immer wieder rausgerückt, wenn Portugal aus seiner Dreierreihe aufgebaut hat. Interessanterweise, irgendwann war es bei Portugal aber eher ein klassischer 4-2-Aufbau. Also dieses Asymmetrische hatten sie heute dann irgendwann gar nicht mehr so drin. Ich glaube, weil man es nicht gebraucht hat, weil letztlich Slowenien schon in der eigenen Hälfte war und ja eigentlich selten hochgepresst hat. Ich würde aber schon sagen, allen vergebenen Chancen zum Trotz, und es waren jetzt auch nicht wahnsinnig viele Chancen, also der Expected Goals-Wert war jetzt nicht himmelschreiend hoch für beide Teams, deswegen war es ja so lange ein letztlich langweiliges Spiel. Aber ich finde schon, dass Portugal deutlich die bessere Mannschaft war, die besseren Chancen hatte, die bessere Ballkontrolle. Aber das Problem ist halt wirklich, und ich muss sagen, das ist mir im Stadion noch viel krasser aufgefallen als in allen bisherigen Fernsehübertragungen, ey, das Problem ist wirklich Cristiano Ronaldo. es ist wirklich, also
ja.
Der spielt sein eigenes Spiel. Das ist unglaublich. Und er macht natürlich dabei auch Dinge gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass er überhaupt nicht mehr leistungsfähig wäre. Aber sie spielen einen okayen Kombinationsfußball. Sie sind okay positioniert. Und dann kommt Cristiano Ronaldo und der geht auf den zweiten Pfosten, wenn jemand anders auf den zweiten Pfosten geht. Er geht ins Dribbling, wenn er eigentlich querlegen muss. Er nimmt sich jeden Freistoß, auch wenn wir alle wissen, was passiert. Er zimmert ihn einfach mit aller Gewalt auf den Torhüter und entweder geht er drüber oder auf den Torhüter. Also das ist mir in diesem Spiel wirklich nochmal stark aufgefallen. Und ich finde, es ist auch kein Zufall, dass dann Jota derjenige ist, der die Dynamik reinbringt und letztlich den Strafstoß verursacht, der ja eigentlich die Vorentscheidung hätte sein sollen. Hast du da Gedanken zu Cristiano Ronaldo?
Also jetzt mal ganz im Ernst, der war auch einfach unfassbar schlecht geschossen. Der war nicht unfassbar schlecht geschossen, also der Elfmeter in der regulären Spielzeit. Oblak hat einfach die Ecke und pariert den wirklich mit so viel Macht. Also den hat er sich ausgeguckt, glaube ich. Aber ja, ich habe eine Meinung zu Ronaldo, aber ich möchte die jetzt, glaube ich, hier nicht länger ausbreiten, als ich muss. So,
ja, du, also, was die Sachen neben dem Feld angeht, ja, und so weiter, da sind wir uns sowieso alle einig.
Ist ja fair enough, aber auch wirklich die Chuzpe, diese Freistöße zu schießen, auch so Positionen, wo man sich echt denkt, so, warum? Also der Typ ist, weiß ich nicht wie alt, 39 oder so, der hat, also es ist ja okay, wenn man irgendwann merkt, okay, Zenit überschritten, dies, das, geht nach Saudi-Arabien, und sonst war es alles cool. Aber also ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es schon. Ich verstehe nicht, warum er so diesen Nimbus immer noch hat, weil das war ein wirklich schlechtes Spiel. Das waren furchtbar geschossene Standards, aber auch, also von komplett Portugal, auch die Ecken waren nicht gut. Also,
ja, das stimmt, ja.
Das, und ich verstehe diese ganze Nimbus-Geschichte, dies, das. Ich bin die Letzte, die irgendwie irgendwelchen Fußballromantikern jetzt sagen möchte, was sie machen dürfen oder was nicht. Aber wenn du eine Mannschaft hast wie Portugal, wo es wirklich gute Spieler gibt, die jünger sind und die auch die nachwachsen und die Interesse daran haben, dieses Spiel auch weiterzumachen, ja, dann brauchst du Cristiano Ronaldo nicht. Und mir geht dieser Personenkult um ihn bei dieser Europameisterschaft auf so derbe auf den Senkel, genauso wie das Sommermärchen 2.0 Gelaber. Gott sei Dank ist das Wetter auf meiner Seite. Aber es ist, also, das Spiel, es macht mich wirklich wahnsinnig. Ja, Portugal hat kreative Ideen, das darf man ja auch nicht vergessen. Und da ist ja auch nicht unbedingt, also es liegt jetzt nicht an Slowenien, dass Portugal diese kreativen Ideen nicht alle umgesetzt hat. Es liegt auch nicht komplett an Ronaldo, dass Portugal das kreative Spiel nicht nach vorne gemacht hat, das liegt, glaube ich, in so einem ganzen Gesamtgefüge, warum es da einfach nicht so knackig gut gepasst hat. Und da ist, glaube ich, um jetzt den Turn einmal zu Slowenien zu machen, da hat mir Slowenien richtig gut gefallen, weil die haben das gemacht, was sie die ganze Zeit schon gut gemacht haben, kompakt verteidigt, wirklich als Gesamtgefüge funktioniert, verschoben. Du hast teilweise in der ersten Halbzeit auch wirklich den Punkt gesehen, wo sie gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter. Und dann sind wirklich die so kurz hinter, so 3-4 Meter hinter der Mittelfeldlinie, sind wirklich, sobald der Ball da bei einem portugiesischen Spieler war, sind die Köpfe hochgegangen und alle haben in die Richtung geguckt und alle haben damit rüber verschoben. Ich habe den Taktik-Feed von der ARD mit angehabt und das hat man wirklich krass gesehen und das war richtig cool, das hat richtig Spaß, das hat teilweise sogar Spaß gemacht mit anzusehen. Long story short, ne? Also ja, grätsch rein, Max, bitte.
Ja, ich möchte mal reingrätschen, so wie die Slowenen und eigentlich auch die Portugiesen. Es gab sehr viele schöne Direktduelle, muss man sagen. Auch ja, sehr hart gefühlt, sehr viele tendenziell mit Foul, aber Osato hat eher laufen lassen. Und ein paar waren aber auch deshalb, weil man auf diesem Rasen eben auch ausrutscht. Aber jetzt haben wir ja, also für uns ist es natürlich lange her, aber die Hörerinnen und Hörer haben es gerade erst gehört. Bei Belgien kritisieren wir, dass sie sich letztlich in der eigenen Hälfte vergraben und ein 4-4-2 gegen den Ball spielen, bei dem man extrem weit weg vom gegnerischen Tor ist. Und bei Slowenien loben wir jetzt, dass sie ein 4-4-2 spielen, bei dem man extrem weit weg vom gegnerischen Tor ist?
Nein. Wir loben das bei Slowenien, weil die das gut durchgezogen haben und weil das Spaß macht, bei denen zu gucken. Bei Belgien ist vielleicht die Erwartungshaltung noch eine andere, zumindest. Fair. Aber dazu kommt halt auch einfach, dass Slowenien nicht diese Einzelkönner hat wie ein belgisches Team. So, wo man sagen kann, okay, De Bruyne muss der Motor sein und über den muss das Spiel laufen. Und wenn halt nur weite Bälle weit nach vorne geschlagen werden, hat De Bruyne halt einfach keinen Spaß. Das wissen wir, das haben wir bei der WM in Katar gesehen, das haben wir jetzt auch bei dieser Europameisterschaft gesehen. Und bei Slowenien macht es einfach wirklich Spaß, weil von vorne bis hinten einfach das so fest ist und so zusammengearbeitet wird, dass auch ein defensives Spiel Spaß macht zu gucken, anders als bei Belgien. Für mich zumindest.
Ja, also ich muss sagen, ich verstehe das und natürlich ist die Erwartungshaltung der andere. Deswegen muss man Belgien, finde ich, für den Ansatz mehr kritisieren als Slowenien. Ich finde, zu diesem Spiel gehört aber auch mit dazu, dass beide Teams nicht das höchste Risiko gegangen sind. Und deshalb war es über die reguläre Spielzeit ein Schlummermärchen. Es war wirklich nicht schön. Slowenien ist mit maximal 4 Spielern in die Offensive gegangen. Sie sind dann mit diesen 4 Spielern manchmal in Gegenpressing-Aktionen gegangen, was seltsamerweise sogar manchmal funktioniert hat. Aber große Druckphasen, Fehlanzeige, gefährliche Standards, auch hier Fehlanzeige und ja, eben ein sehr risikoaverser Ansatz. Und Portugal war genauso, nur eben auf einem anderen Niveau und eben mit Ball. Portugal spielt einen 4-2-Aufbau, obwohl sie mit 2 Leuten angelaufen werden und dahinter eine Viererkette steht, die einfach steht, die nur wartet, na, über welchen Flügel kommen sie denn? Weil auf den Flügel, du hast es ja beschrieben, schieben wir raus. Portugal lässt das Zentrum dann komplett unbesetzt, damit auch wirklich nur noch alles über den Flügel geht, schafft es aber auch da, nur in einzelnen Momenten über Einzelaktionen in Dynamik reinzukommen. Also Mendes hat da in der ersten Hälfte immer mal wieder gute Dinge gemacht. Jota nach seiner Einwechslung hat gute Dinge gemacht. Cancelo hatte in der zweiten Hälfte ein paar gute Aktionen. Aber alles Einzelaktionen, und das ist ja okay, das ist ja fair so zu spielen, aber das waren auch keine vorbereiteten Einzelaktionen. Und deswegen jetzt auch mal so im Vergleich mit Frankreich, die ja der Viertelfinalgegner von Portugal sein werden. Kann es sein, dass Portugal irgendwie sich selbst nicht von der Leine lässt oder dann Roberto Martinez eben Portugal nicht von der Leine lässt? Und ist das jetzt so wie bei Portugal, wie bei Frankreich, wo ich vorhin gesagt habe, naja, so wird man Europameister. Würdest du mir das jetzt auch entgegenrufen bei Portugal?
Nee, also aus 2 Gründen. Also die Spielzüge von Portugal, gerade in der ersten Halbzeit, waren ja krass designt. Also da wird die eine Seite beackert, zum Beispiel rechts. Da kommt dann der Impuls zur Halbfeldflanke nach vorne. Der geht dann auf die komplett andere Seite, also nach links. Und dann wird der Ball auf den 2. Pfosten gespielt. Also quasi wieder auf die eine, ne? Das, was du ja eben auch
wo
schon
auf 2 Spieler sind, weil Cristiano Ronaldo immer dorthin gelaufen ist.
Ja, so. Und aber das sind einfach Sachen, das sind, glaube ich, so, also was heißt glaube ich, das hat man einfach gesehen, das sind durch die Seite Spielzüge. Und da hast du eigentlich, wenn du dass gut, wenn alle Leute dahin laufen, wo sie hinlaufen, hast du theoretisch auch die kreative Freiheit zu sagen, okay, wir haben eigentlich quasi ein bisschen wie im American Football, wir haben eigentlich unsere Laufwege und wir wissen eigentlich, wo der Ball am Ende hinkommt und ob da jetzt Person X steht oder Person Y, ist eigentlich nicht so das Problem. Hauptsache einer köpft den Ball da rein. Ist halt blöd, wenn dann da einer steht, der immer im Weg ist. So. Und das ist, glaube ich, ein krasser Unterschied zu Frankreich, weil Frankreich hat nicht dieses durchdesignte Spiel. Die haben ihre Idee, die haben ihre Defensive, die sie ja bis nach vorne, am liebsten würden die Franzosen den Ball quasi ins Tor tragen. Einfach rein und tschüss. Und dann hält Mbappé irgendwie noch einen Körperteil dazwischen, dann passt's. Und das ist eine Spielidee, ich sag das bewusst in Anführungsstrichen, die nicht immer, also die nicht komplett funktionieren wird. Und ich glaube, gerade gegen Portugal wird es einfach ein, entweder das wird jetzt wirklich so ein Spiel wie jetzt die Achtelfinals heute und das wird einfach ein Graupenkick mal zwei. Oder einer von beiden Trainern fängt halt wirklich mal an zu sagen, okay, wisst ihr was, das ist unser Gameplan, aber wir ballern einfach mal alles raus.
Ach Nele, ich würde das so gerne glauben können. Aber wir wissen doch beide, was passiert.
Ja, natürlich. Aber ein bisschen Hoffnung doch noch schüren und ein bisschen anfüttern, weil wir wollen ja trotzdem eine geile EM noch haben.
Ja,
auch geile. Und Viertelfinale ist immer noch mal was anderes. Achtelfinale ist so ein bisschen so, da muss sich ein Team mal durchkämpfen. Also wenn man jetzt auch in die anderen Turniere guckt, Achtelfinale sind nicht die geilsten Spiele. Viertelfinale, da fängt das wieder an, richtig zu kribbeln, weil da hast du dann echt so dieses, okay, es ist nicht mehr so weit bis zum Finale, ne? Also wir haben jetzt wirklich eine Chance. So.
Und danach werden die gelben Karten gelöscht, also ja, das stimmt. Ich finde, es gibt aber dann schon im direkten Vergleich einen Unterschied und ich verstehe aber nicht, warum es ihn gibt. Und zwar das Mittelfeld. Also Frankreich hat auch sehr breite Außen, wir haben es vorhin besprochen. Und dann hast du aber Antoine Griezmann, du hast N'Golo Kanté und du hast Rabiot. Ich finde aber vor allem Kanté und Griezmann musst du da nennen, die eben immer wieder nachrücken in den Zehnerraum, die in den Strafraum nachrücken, die so Verbindungsspieler sind, die quasi immer eine Alternative bieten zum Weg an die Grundlinie, zur Halbfeldflanke, die ja Frankreich sowieso eigentlich nicht so gerne schlägt. So, und jetzt schauen wir uns Portugal an. Portugal steht genauso breit und schafft es auch dadurch wirklich sehr schön, die Viererkette breit zu ziehen. Slowenien hat dann ja in der zweiten Hälfte auch eine Fünferkette draus gemacht. Also ganz am Ende war es ein 5-3-2, weil sie ansonsten die Breite nicht mehr verteidigt bekommen haben, weil dann irgendwann Portugal so stand wie Slowenien bei Abschlägen immer. Slowenien stark bei Abschlägen immer im 4-2-4. Alle in die letzte Kette und der Abschlag wurde auch immer lang ausgeführt. So, also sprich ganz ähnliche Anlage und dann hast du auf dem Papier Bruno Fernandes, Bernardo Silva und Rafael Leão. Beziehungsweise Leão hält ja die Breite falsch. Vitinha ist natürlich derjenige, der da noch nachrückt. Palhinha sichert ab. Warum, Nele, sind die so selten dann im Zentrum anspielbar? Warum gehen die so selten in den Strafraum? Das finde ich ist der größte Unterschied zwischen Frankreich und Portugal, obwohl sie so viele Ähnlichkeiten haben. Weil dieses Mittelfeld ist doch bombastisch. Die könnten alles haben, wenn sie es nehmen wollen würden.
Ich glaube, das sehen wir aber ja auch bei dieser Europameisterschaft irgendwie, bei vielen Teams, wo wir denken, okay, die haben eigentlich alles, was es braucht, aber so wirklich das Durchziehen tut jetzt kein Team. Also ich habe jetzt, außer für Spanien, finde ich, können wir ein bisschen ausklammern. Die wir vor dem Turnier irgendwie nicht so krass als die Übermannschaft, die sie schon wieder sind, irgendwie so gesehen haben, sondern eher in so einer Mini-Umbruchphase mal wieder. Um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, ich würde es mal Querachse nennen in Frankreich. Also, Condé auf rechts, Tchouaméni und Mbappé. Also quasi diese von der Abwehr ins Mittelfeld und nach vorne. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Motor, was man auch im Spiel jetzt gegen Belgien gesehen hat. Das funktioniert einfach. Also die wirbeln rum und auch wenn Mbappé ein bisschen eingeschränkt ist durch diese ganze Nasengeschichte und auch durch die Maske, das hat man auch mal gesehen so ein bisschen. Diese drei Spieler sind so ein bisschen, was den Spielaufbau angeht, der Motor vom französischen Spiel und warum das gut nach vorne geht. Und ich bewusst auch Koundé genannt, ein Abwehrspieler, weil der ackert auf dieser rechten Seite nach vorne, nach hinten, der geht ein Stück mit rein, der, also das ist, wir wollen eigentlich über Portugal reden. Das ist das Problem. Und das, glaube ich, macht für mich auch so ein bisschen diese Cristiano Ronaldo, um da die Klammer kurz zuzumachen, diese Cristiano Ronaldo festhalten. Du hast in Frankreich krasse Starspieler, die sich aber trotzdem als Mannschaft zusammen verstehen. So, und das hat man bei dem, finde ich, bei dem Torjubel, also ich will da jetzt nicht krass viel reininterpretieren, aber da ist gefühlt die ganze Bank mit aufgesprungen und da standen alle Spieler bei diesem 1:0, bei diesem Torjubel, standen alle zusammen und haben gejubelt. Und ich müsste mir das jetzt bei Portugal nochmal angucken, aber ich habe das Gefühl, da funktioniert es in der Mannschaft einfach nicht so, weil du hast halt einzelne Starspieler, wie ein Ronaldo, der mal ab und zu mit nach hinten arbeitet, aber der nicht dieses Gemeinschaftsgefüge mitzieht.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Reaktionen nach seinem verschossenen Strafstoß würden da dagegen sprechen. Ich glaube, da darf man auch nicht den Fehler machen, dass wir uns jetzt auch zu sehr auf Ronaldo versteifen. Aber was man, glaube ich, definitiv sagen kann, ist, es hat ja auch einen Vorteil für dich als Team, wenn du einen solchen Fixpunkt hast, weil er beschäftigt auch die gegnerischen Abwehrreihen. Und während das bei Mbappé so ist, dass alle darum wissen und quasi auch wissen, wenn er jetzt in diesen Raum reingeht, dann wird ein anderer Raum frei werden, weil sich wahrscheinlich zwei Spieler gleich auf Mbappé konzentrieren werden. Das siehst du tatsächlich bei Ronaldo und Portugal ganz selten. Vorne drin, finde ich, ist es nicht aufeinander abgestimmt. Und vielleicht liegt es auch nicht nur an ihm. Also ich habe schon den Eindruck, dass er heute viele Dinge gemacht hat, einfach weil er sie machen wollte und weil er hat sich eben immer dann im Highlight-Reel schon gesehen. Und das kann ich auch verstehen, weil er war schon oft genug im Highlight-Reel. Es wirkt bei mir ein bisschen noch abgestimmter bei Frankreich. Aber ob jetzt zum Beispiel Roberto Martinez glücklich damit ist oder ob das vielleicht auch an seinen Mitspielern liegt, dass sie zu wenig darauf eingehen, was Ronaldo gerade macht, das kann schon auch sein.
Ja, aber du hast ja auch unfassbare Timing-Probleme bei Flanken, egal wer die schlägt und egal wer da hingeht. Also das ist ja, also da, also wirklich solide Flanken, die wirklich jetzt bei von Portugal geschlagen, geil in den Strafraum kam, geil in den 5-Meter-Raum, aber der Abnehmer springt zu früh oder der springt zu niedrig. Und also das sind halt einfach so Sachen, das sind eigentlich Sachen, die bei so einem durchdesignten Spielzug, wie ihn Martinez dann auch, glaube ich, gut implementiert hat, eigentlich nicht passieren dürfen.
Ja, das ist ein guter Aspekt, das ist mir auch aufgefallen. Aber gut. Kommen wahrscheinlich auch die Slowenen mit dazu. Die haben Portugal nicht so die Zeit gelassen, sich auch den Gegner so wirklich zurechtzulegen. Es war, obwohl so wenig passiert ist, doch irgendwie ein hektisches Spiel. Und ich würde auch sagen, die etwas unklare Linie von Asato, die eigentlich klar war, weil er gesagt hat, ey, spielt halt einfach weiter, jetzt chillt mal alle ein bisschen. Aber das hat doch zu einer gewissen Unsicherheit geführt, weil manches musste ja dann doch abgepfiffen werden, auch zu Recht. Also war ein interessanter Abend von vorne. Also vorne war noch nicht interessant, hinten war sehr interessant. Und jetzt sehen wir dann am Freitagabend um 21 Uhr Portugal gegen Frankreich. Als zweites Viertelfinale geht los mit Spanien gegen Deutschland. Portugal gegen Frankreich ist das zweite. England gegen Schweiz steht schon fest. Und morgen entscheidet sich dann, ob Rumänien, die Niederlande und oder Österreich und die Türkei gegeneinander antreten werden. Das sind die letzten Achtelfinalspiele, die morgen noch ausgespielt werden. Aber die können erst anfangen, Nele, wenn wir unsere Awards vergeben haben. Vorher, das weiß ich von der UEFA, vorher legen die nicht los.
Gott, was machst du, wenn jetzt mal irgendeine Aufnahme kaputt geht und du die nicht hochladen kannst?
Dann wird dieses Turnier um einen Tag verlängert. Alles klar. Aber das ist ja, also, das ist ja klar.
Okay, wer ist jetzt, denn, Contendengs.
Wer ist denn dein MVP, Nele?
Also, ich habe das schon, Max, schon geschrieben, das muss ich ehrlich gesagt zugeben, bevor der Elfmeter von Jan Oblak pariert, also der Elfmeter von Ronaldo pariert wurde von Jan Oblak im slowenischen Tor, dass der für mich der MVP ist. Dass es dann ins Elfmeterschießen ging und der keine gute, nicht so eine gute Figur gemacht hat, das macht ihn noch mehr zu meinem MVP, bin ich ganz ehrlich. Weil
du stehst auf tragische Helden, du bist Schalke-Fan.
So. Also wirklich. Aber der hat ein starkes Spiel gemacht, der war ein solider Rückhalt, hat Portugal richtig doll Nerven gekostet. Und auch wenn ich wirklich ein Herz für Frankreich habe und eigentlich am liebsten noch 3 Spieler von Frankreich genannt hätte, haben sie es nicht verdient, weil ich mag es, wenn die Kleinen die Großen ärgern und das hat Jan Oblak im Tor von Slowenien heute für mich definitiv getan.
Das hat er definitiv getan. Ja, dann muss ich Drogo Kosta nennen, wer albern, wenn nicht, weil er hat ja auch diesen Ball gegen Šeško so gut pariert. Also das war der Arjen-Robben-Moment von Benjamin Šeško. Da wird er wahrscheinlich heute Nacht, wenn er nicht schlafen kann, noch oft dran denken. Also Kosta muss dann genannt werden. Ansonsten nimmt man diese Kategorie nicht ernst. Wer ist denn dann dein Unsung Hero, Nele?
Ich habe ein bisschen länger drüber nachdenken müssen, aber ich habe mich dann jetzt für Thomas Broich und Hanno Balic entschieden, die beiden Co-Kommentatoren bei den Öffentlich-Rechtlichen heute, weil die mir beide sehr gut gefallen haben. Also mit ihrer gewissen Expertise, aber auch sich gut zurückgenommen, auch gewillt, entgegen der Kommentatorin oder Kommentatorinnen-Meinung zu stehen, dabei nicht so allwissend, einfach solide und stabil. Und weil es natürlich auch mein Heimatsender ist und ich einfach ein Riesenfan bin, Christina Graf als Kommentatorin ist eine Bank. Ich liebe ihre Stimmfarbe, wie nah dran am Ball sie ist, wenn sie kommentiert. Und dann aber auch einfach mal die Schnüt halten kann. Unaufgeregt und fachlich. Ich liebe das wirklich sehr. Mir macht es immer Spaß, wenn Christina Graf kommentiert. Und deswegen sind diese drei in Kombination meine Unsung Heroes.
Okay. Das notiere ich so, dann nehme ich Aurélien Tchouaméni. Saliba wäre auch ganz nah dran gewesen, aber über den habe ich ja vorhin schon genügend gesungen, glaube ich. Tchouaméni hat die zweitmeisten Progressive Passes dieses Turniers gespielt, hinter Toni Kroos. Der spielt etwas unter dem Radar, finde eben ich, ein ganz fantastisches Turnier. Nur weil Tchouaméni so stark ist, wie man es erhoffen konnte, kann Conte Achter spielen, kann Rabiot im Grunde machen, was er will. Auch gegen den Ball durchaus so ein bisschen, weil Tchouaméni auch da seine Qualitäten voll reinbringt. Also ja, es war kein Highlight-Spiel, dieses Spiel gegen Belgien, aber Tchouaméni war definitiv ein Highlight im Detail in einem schwachen Spiel. Mein Unsung Hero.
Ich habe da ein bisschen drauf gepokert, deswegen habe ich.
Ach, stark! Na, sehr gut. Siehst du mal, wie wir uns ergänzen, Dele.
Ja, ist furchtbar. Ah, schön.
Moment des Spieltags. Also neben dem, dass wir uns offenbar gegenseitig die Anzeigen hier. Ach komm!
Dele. Nein.
Abpfiff, wo wir dann wussten, wir kriegen noch 30 Minuten mehr. So meintest
ja,
du es, ne?
Genau. Ja, genau. Auf der einen Seite, ich habe es schon gesagt, in dem Frankreich-Belgien-Segment, die belgischen Fans in Düsseldorf. Top. Mhm. Schön. Aber noch viel mehr, womit ich ehrlich gesagt nicht mehr krass gerechnet hätte, war jetzt in dem Spiel Portugal-Belgien die Einwechslung von Sloweniens Iličić,
ja,
der eine Depression überstanden hat und sich zurück in den Leistungssport gekämpft hat und jetzt im ersten EM-Achtelfinale seines Nationalteams dann spielen durfte in der zweiten Halbzeit der Nachspielzeit. Und dann verschießt er den ersten Elfmeter und das sind diese Geschichten, die Sportschau hat.
Why can't
hat,
we have nice things?
So, genau, halt wirklich, ne? Also das sind so diese Geschichten, die Sportschau hat ein wirklich sehr schönes Porträt über ihn noch auf der Website. Wirklich schade um Slowenien. Ausgerechnet im Elfmeterschießen, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Aber absolut. Ich werde das Porträt von Iličić werde ich verlinken in den Shownotes. Fantastische Wahl. Was ist dann mein? Ich dann, ja, ich habe halt jetzt auch einen slowenischen Moment, aber doch, ich bleibe dabei. Ich glaube, das kann man sagen. Also, ich war ja jetzt hier im Stadion und es war eine tolle Atmosphäre von beiden Seiten, auf slowenischer Seite, auch auf portugiesischer Seite. Sehr, sehr gute Stimmung, aber die Anspannung war auch zu merken. Und den Rängen war auch anzumerken, dass nicht so viel passiert ist zwischendurch. Aber was dann passiert ist in der Verlängerung, beim Elfmeterschießen und vor allem danach, das fand ich wirklich, wirklich bemerkenswert, dass die Portugiesen hier die Hütte abreißen, das ist ja völlig klar. Auch wie Pepe nach seiner Auswechslung hier verabschiedet wurde, das war schon irre laut. Ich dachte, irgendwo wäre ein Flitzer oder was passiert, weil es auf einmal so aufbrandete. Da war es einfach nur Pepe, der seinen geschundenen Körper hier entlang geschleppt hat. Und auf der anderen Seite, aber ihr habt es ja vorhin dann in der Aufnahme wahrscheinlich auch noch leise gehört, die slowenischen Fans, die voll hinter ihrem Team standen, die sehr, sehr herzlich, nach dem, was ich so gesehen habe, dieses Team verabschiedet haben, nachher auch einer sehr großen Leistung und einer historischen Leistung für den slowenischen Männerfußball. Also dann nominiere ich einfach die beiden Fankurven nach dem letzten Strafstoß hier in Frankfurt.
Stark.
Ja,
sehr gut.
So kann man das doch machen. Mensch, Nele, dann haben wir es, also für uns gefühlt nach 18 Stunden Aufnahme, aber es ist ja tatsächlich geschafft, diese Sendung hier zu beenden. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Ich hoffe, du träumst jetzt nicht von Benjamin Šeško, sondern kannst schnell einschlafen.
Nee, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin froh, dass wir vor eins durch sind.
Ja, da bin ich jetzt auch froh darüber und ihr werdet es uns verziehen haben, wenn so kleinere Konzentrationsprobleme bei uns beiden drin waren. Es ist einfach ein langes Turnier, auch für uns. Das
ja, und das darf man halt auch irgendwie nicht vergessen. Es ist ja nicht nur Fußball. Also alle Leute, die sich für alles außer Fußball interessieren, wissen, was gerade abgeht mit Wimbledon, Tour de France, Olympia-Vorbereitungen, deutsche Leichtathletikmeisterschaften gerade am Wochenende in Braunschweig.
9,99 Sekunden, sage ich dazu nur.
HSV-Sprinter übrigens.
Ja. Stimmt, richtig, HSV-Sprinter. Ja. Hast du recht.
Ohne Ansa, ja.
Ja, und absolut fantastische erste Tour de France-Etappe auch. Ja. Aber gut.
So, wir wollen das nicht künstlich in die Länge ziehen.
Wir wollen es nicht in die Länge ziehen. Danke dir, liebe Nele. Vielen herzlichen Dank. Auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit und für unseren Support. Ich danke heute besonders Adrian, Daniel, Raphael, Paul, Plätzer und Sichtmonitor. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns dort unterstützt. Ihr könnt uns unterstützen via Banküberweisung, Kreditkarte oder PayPal. Vielen herzlichen Dank. Alles, was wir hier machen, ist werbepaywash und sponsorenfrei und das nur wegen euch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Und nur wegen euch kann ich auch sowas machen, wie eben hier im Stadion sitzen. Also danke für euren Support. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis morgen dann wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.